sowas wie ein Führungsleitbild, was sich alle Organisationen geben, hat häufig mit dem, was dort an Führung gelebt und durchgeführt wird, ganz, ganz wenig zu tun. Vor allen Dingen, umso höher sie in der Hierarchieebene sind, umso weniger.
ContalK. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ContalK. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Herrn Dr. Rüdiger Hossip, der mir gerade im Vorklapp, das war wahrscheinlich unter uns, aber ich plaudere das trotzdem aus, verraten hat, dass Menschen, die Sie ausgebildet haben, eine Professur erlangt haben und jetzt schon wieder in Ruhestand gegangen sind. Wie das eigentlich geht, wird er uns möglicherweise gleich verraten. Ich begrüße Sie sehr herzlich im ContalK Podcast Studio, heute zum Thema gut qualifiziert, schlecht besetzt, wie wir mit Persönlichkeitstests echte Passung erkennen können. Herzlich willkommen.
Lieber Herr Müller, ich freue mich, hier zu sein. Danke für Ihre sehr freundliche Einführung. Es ist ja nah, fast fußläufig.
So ist es, genau. Unter guten nachbarschaftlichen Beziehungen kann man sich gerne auch mal besuchen. Freue mich sehr. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie kriege ich denn zielführend Ihren Werdegang in ein paar Worte? Und habe irgendwann gedacht, nee, ich mache es einfach so wie immer. Ich lasse Sie zu Wort kommen. Erzählen Sie mal, wer ist denn eigentlich Rüdiger Hossip?
Tja, das ist ein langes Thema. Ich erzähle gerne Anekdoten und mir fällt dazu gerade auch eine ein. Billy Wilder, der legendäre österreichstämmige Regisseur, unter anderem manchen mögen es heißt, der wurde Anfang der 70er Jahre mal von einem neuen Produzenten nach Hollywood eingeladen. Und der sagte dann, erzählen Sie mir was über sich zu dem Billy Wilder. Und er sagte, junger Mann, mach was umgekehrt, dann dauert es nicht so lang. Nein, also ich bin relativ lang unterwegs und das Besondere ist vielleicht bei mir, ich habe früh anfangen können zu studieren. Also sie sagten ja, wie kann das sein, dass der so lange eigentlich noch da tätig ist? Dazu muss man früh anfangen und lang machen, beides durch. Ich war damals, ich glaube, der jüngste deutsche Mann mit einem deutschen Pass im Studium. Das liegt daran, dass mein Vater an den Folgen einer Kriegsverletzung gestorben ist und ich nicht zum Bund musste. Wenn man der einzige Nachkomme ist, muss man nicht dienen. Das gibt es in meinen Jahrgängen kaum noch. Das war aber so.
Ja.
Insofern konnte ich direkt nach der Schule beginnen und war im Grunde 2 Jahre jünger als die anderen alle. Als die Männer, und damals waren es so ungefähr 50% Männer im Studium. Und zum anderen, was ist komisch daran? Also ich habe 80 mein Vordiplom gemacht und komisch ist dran an mir, das hat vielleicht auch was mit der Länge zu tun, dass ich der Einzige bin nach meinem Kenntnisstand, ich glaube sogar ja, zumindest seit 50er Jahren oder fast Nachkriegszeit, der dauerhaft an einer Universität als Psychologe arbeitet, auch als Psychologin, immer mitgedacht, wenn auch nicht immer mitgesprochen, der jemals in einer größeren Organisation Verantwortung getragen hat. Und insofern komme ich den Leuten da immer ziemlich komisch vor, zunehmend, vielleicht hier auch, wenn die mit universitären Psychologinnen und Psychologen zu tun haben.
Ja, aber Sie waren ja nicht ausschließlich an der Uni sozusagen, sondern
ja,
Sie
genau.
haben ja
also
in der Tat auch die Praxiserfahrung. Vielleicht können Sie da nochmal so ein paar Highlights beleuchten.
Also ich bin nach Abschluss des Studiums, ich habe 7 Semester im Hauptstudium verbracht, da habe ich mich relativ breit getummelt und bin ich ich war erst in der Sozialpsychologie Hilfskraft und hatte dann ein Angebot von Professor Wotawa, das war der Methodiker, eigentlich Mathematiker von Hause aus, Österreicher, aus der Wiener Schule sozusagen, wie viele Methodiker seiner Zeit. Der hatte den Methodenlehrstuhl und das wurde dann erweitert auch um Diagnostik, um Evaluation. Und er machte mir das Angebot, nach dem Studium dort eine Mitarbeiterstelle einnehmen zu können. Ich bin dann da erstmal Hilfskraft geworden, war dann sozial verfemt, weil dieser Mann ausgesprochen unbeliebt war. Man muss natürlich wissen, 78 wurden überhaupt erst Leistungsscheine eingeführt und so. Und dann kam das Thema Diagnostik und wir haben dann auch zusammen ein Buch geschrieben, was erst nach meinem Weggang aus der Uni auch erschienen ist. 17 Jahre lang war kein Lehrbuch mehr erschienen. Das weiß heute kaum noch jemand. Das war eine Folge der 68er. Es gab weder differenzielle Psychologie noch psychologische Diagnostik als Pflichtfächer. Die waren abgeschafft worden mit der Rahmenprüfungsordnung von 1973. Und die sind dann 78 bundesweit wieder eingeführt worden. Und dann gab es auch Leistungsnachweise und solche Dinge. Und ja, ich bin dann in so einen, erst Hilfskraft gewesen, dann in einen 4-Jahres-Vertrag, bin dann raus nach 1,5 Jahren. Das war auch so verabredet. Ich wollte nie
eine universitäre Karriere im engeren Sinne anstreben. Die habe ich auch nicht erreicht und angestrebt. Bin dann zunächst zu einer Personalberatungsgesellschaft nach Düsseldorf, also befasst mit der Suche und Auswahl von Führungskräften. Das, was man heute Executive Search nennt. Damals sprach man von Headhunting, ja genau. Und bin dann angesprochen worden von jemandem von der Deutschen Bank, ob ich nicht Lust hätte, mich da mal zu bewerben. Das ist nicht die Deutsche Bank von heute, sondern das war damals die größte Bank der Welt, von der Marktkapitalisierung her, das in Europa mächtigste Institut.
Also Sie waren da bei der Deutschen Bank, da waren Sie, glaube ich, wenn meine Recherchen stimmen, bis 1990.
Ja.
Ja. Wie ging es dann weiter?
Ja, also was war das Prägende dort? Das Prägende war Leistungsexzellenz. Das kann man wirklich so sagen. Die Deutsche Bank hatte, jetzt können wir uns streiten, ob das 200 oder 2000 Leute waren, die man sofort aufs Bundeskabinett hätte setzen können. Und da war es, glaube ich, etwas noch anders besetzt als heute. Und ich bin dann angesprochen worden von Wotawa bei einer Kunstausstellung in Süddeutschland, wo meine Frau die Eröffnungsrede hielt, in der Nähe von Heidelberg irgendwo. Und es ging um das Werk des Vaters seiner Frau, ein Bauhauskünstler, relativ unbekannter Bauhauskünstler. Meine Frau hielt die Eröffnungsansprache und wir beide saßen da nebeneinander, kannten keinen und unterhielten uns über den mangelnden Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und er sagte dann, bei mir werden 2 halbe Stellen frei, die können Sie haben. So, und ich habe dann 10 Tage intensiv überlegt. Das war meine letzte Chance, eigentlich nochmal was anderes zu machen. Bei der Deutschen Bank trat man zu der Zeit nicht aus, so ähnlich wie beim Preußischen Offizierskorps oder bei den Rolling Stones, scheint das auch so zu sein, wo man zeitlebens nicht außer Dienst gestellt wird. Und ich habe gesagt, ich mache das. Und das war eigentlich, in die Wissenschaft zu gehen, war das einzige Motiv, was ich kommunizieren konnte, zurück. Und das habe ich dann 3-mal ein Vierteljahr verschoben, weil eine Menge passierte. Alfred Terhausen wurde in die Luft gesprengt. De jure war der Personalvorstand mein direkter Vorgesetzter und de facto aber nicht. Und derjenige, der de facto mein Vorgesetzter war, überwarf sich mit dem neuen Personalvorstand, kam einer Kündigung zuvor und eine Kollegin, die auf gleicher Ebene mit mir arbeitete. Wir hatten beide Prokura ohne den Rang zu tragen. Wir waren also hierarchiefrei. Die wurde schwanger. Und ich habe dann 3-mal mein Kommen an die Uni Bochum um ein Vierteljahr verschoben, damit bei der Deutschen Bank nicht alles zusammenbricht, aber es ist dann doch zusammengebrochen. Und dieses letzte 3 Vierteljahr war eigentlich das Schönste, wo ich sagen muss, also da ist mir viel Anerkennung zugewachsen. Und da hatte ich den Job auch so weit im Griff. Ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich an die Rolle gekommen bin, ne? Auch physisch.
Okay.
Ich habe die ersten 4 Jahre jedes Jahr 10 Pfund zugenommen.
Beeindruckend. Okay, und dann sind Sie mit einiger Verspätung, aber dann jedenfalls doch an die RUB gekommen, an die Ruhr.
Ich musste dann erstmal promovieren, aber da das, als ich da weg bin, so lange her war, kriegte ich auch die 4 Jahre, habe dann auf den letzten Drücker promoviert und habe dann diese Forschungsgruppe aufgebaut, die man als Projekt im Testentwicklung kennt, die diese ganzen personalpsychologischen Instrumente entwickelt. Und ich lese da jetzt, glaube ich, seit 91 psychologische Diagnostik, mittlerweile Management-Diagnostik im Master.
Mhm. Und das machen Sie bis heute immer noch so gern wie 1994?
Ja, wahrscheinlich sogar gerne. Nur was man gerne tut, tut man gut. Und ich bin nach wie vor mit Herzblut dabei und laut Plan im Lebensfall auch noch 2,5 Jahre.
Sehr gut.
Vielleicht sogar ein bisschen länger, muss man schauen.
Freuen wir uns schon mal jetzt auf alles, was Sie noch so bewerkstelligen, auf die Beine stellen.
Ja, ich will mit warmer Hand noch einiges publizieren.
Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht können Sie noch mal so kurz sagen, also Sie haben ja, wenn ich das alles richtig sehe, haben Sie ja letztlich dieses Instrumentarium auch der Eignungsdiagnostik quasi entwickelt oder mitentwickelt, je nachdem, wie Sie es sagen würden.
Ja, ich bin der federführende Entwickler. Alle anderen, die dabei waren, waren Studierende von mir.
Besser hätte ich es nicht formulieren können, genau. Wie hat sich das denn quasi entwickelt, wenn Sie mal so eine kurze Zeitreise machen von Anfang der 90er bis jetzt? Oder was sind so wesentliche Aspekte, die jetzt vielleicht auch anders sind? Sie haben gerade von dem Thema Management-Diagnostik und so weiter gesprochen. Das kenne ich auch aus eigenem Erleben. Ich arbeite ja täglich mit solchen Instrumenten. Insofern, das würde mich mal interessieren. Was hat sich da getan?
Also ich habe Anfang der 80er, 81 im Februar, März, habe ich mein erstes Praktikum gemacht. Das war damals bei Mannesmann in Duisburg. Das war eine eigene Stadt, die Hüttenwerke dort. Da räumen jetzt noch so ein paar Leute auf, glaube ich. Und das waren ja damals die geburtenstarken Jahrgänge. Also da gab es einen Ausbildungsverbund, die haben damals, glaube ich, 11.000 Lehrlinge im Jahr eingestellt. So, und die wurden alle umfangreichst getestet.
Also das war quasi die Keimzelle.
Ja, da bin ich zum ersten Mal damit konfrontiert gewesen, nach dem fünften Semester sozusagen. Und ja, um bei dem Thema Diagnostik, Personalauswahl, Eignungsdiagnostik zu bleiben. Bei der Deutschen Bank war es dann so, wir waren eins von 7 Referaten in der zentralen Personalabteilung und in diesem bundesweiten Auszubildenden-Test kümmerten. Der wurde an ungefähr 120 Punkten deutschlandweit durchgeführt. Die Deutsche Bank hatte damals etwa 5.000 bis 6.000 Auszubildende und hat dafür weit über 100.000 Bewerbungen bekommen. Also 5.000, 6.000 Auszubildende in allen Lehrjahren zusammen, sodass dort eine Selektionsquote von 1-2% bestand. So, und all diese Leute sind eine umfangreiche Diagnostik durchlaufen und die Deutsche Bank steht bis heute relativ immer noch ganz gut da, weil sie eben über Jahrzehnte die leistungsfähigsten Leute rekrutieren konnte und sich die sehr, sehr sorgfältig aussuchte. Also wenn Sie so eine extreme Selektionsquote haben, können Sie auch kaum was falsch machen. Ne? Wichtig ist ja Selektionsquote und Grundquote, da kommen wir schon ein bisschen, wie viel der Leute, die sich bewerben, können das eigentlich, wie viel Prozent? Und wie viel kann ich dann auswählen? Das wird ein wesentlicher Schlüssel sein, der häufig auch im Personalmarketing nicht gesehen wird, dass das natürlich ein Schlüssel zum Erfolg ist. Und wir haben bei der Deutschen Bank auch, waren wir mit zuständig für die sogenannten Gruppenauswahlverfahren. Heute würden wir wahrscheinlich eher vom Assessment Center reden. Die beiden ersten Unternehmen, die in Deutschland sowas gemacht haben, waren Daimler-Benz und die Deutsche Bank. Die wurden auch von derselben Beratungsgesellschaft betreut. Das ging ungefähr 83 los. Waren damals da auch führend und auch da ging es um internationale Trainee-Ausbildung, konnte man eine sehr, sehr strenge Selektionsquote anlegen. Und dann in der Personalberatung war es so, da ging es natürlich auch darum, dass ich dort versucht habe, sowas wie Potenzialklärungen, würde man heute sagen, einzuführen. Das habe ich dann auch getan. Ich war natürlich der einzige Psychologe dort und habe dann eben, das war vor der Deutschen Bank, habe aber auch dann da und bei der Deutschen Bank gemerkt, persönlichkeitsorientiert mangelt es uns an den Instrumenten. Und ich habe zunächst mal gar nicht gedacht, dass Persönlichkeitsorientierung überhaupt ein wichtiger Prädiktor ist. Also ich war bei dem Azubi-Test mit dabei, 3 Persönlichkeitsskalen mit abzuschaffen. Und habe dann später erst bei meiner Promotion gemerkt, ich habe 11 Monate Daten erhoben und unterbrochen. Im Rahmen der Deutschen Bank bin ich wieder als Externer da rein, dass das überhaupt eine relevante Größe sein sollte. Ich hatte das auf meinem Erhebungsbogen überhaupt nicht drauf. Ich habe das erst dann gemerkt bei der Analyse von Personalakten.
Sondern, was hatten Sie da drauf auf Ihrem Bogen? Eher Fachlichkeit?
Da,
oder?
Ja, da waren im Grunde, die Deutsche Bank hatte einen sehr umfangreichen Azubi-Test selbst entwickelt. Da hat man damals dann Kartell einfliegen lassen und alles Mögliche Ende der 60er Jahre. Die Mittel waren geradezu unbegrenzt. Hatte das komplett selber gemacht. Und dieser Test ist auch über 20 Jahre mit ganz geringen Modifikationen gelaufen. Und da gab es 3 Persönlichkeitsskalen. Das eine war, jetzt muss ich die wieder zusammenkriegen, das weiß ich noch, soziale Vorurteilsfreiheit. Also die Deutsche Bank begann Ende der 60er Jahre ins Privatkundengeschäft einzusteigen. Ursprünglich war das eine reine Firmenkundenbank zur Außenhandelsfinanzierung. So, also da war es eben wichtig, dem Kunden sozial vorurteilsfrei zu begegnen. So hieß die Skala auch, soziale Vorurteilsfreiheit. Dann war es Extraversion, also sozial offensiv agieren zu können, so würde ich das heute nennen. Das hat man damals nicht so genannt, vor 55 Jahren. Und die 3. Persönlichkeitsskala war Neurotizismus, den es zu vermeiden galt. Also dort bitte eine möglichst geringe Ausprägung. Diese 3 Skalen sind über Jahrzehnte für die Auswahl von Auszubildenden eingesetzt worden. Und ich hielt das damals, wie auch alle anderen Verantwortlichen, Mitte der 80er Jahre für unangemessen und Unfug. Das war auch der Forschungsstand, dass man das nicht machen sollte. Und ich habe das mit abgeschafft.
Okay. Ich würde noch einmal den Bogen sozusagen zur Neuzeit oder zur Gegenwart spannen. Jetzt haben Sie so kontrastiert oder dargelegt, wie es quasi in der Vergangenheit war. Wo sind wir denn aktuell bei dem Thema?
Ja, ich habe dann gemerkt, aufgrund meiner 11-monatigen Erhebung dort, aufgrund der Aktenanalysen, dass diese Parameter offensichtlich ganz wichtig sind und musste dann 6 Wochen Erhebung erneut bei Null starten, die Akten wieder mehr raussuchen. Ich bin also bundesweit rumgefahren, habe in Akten geguckt, die teilweise 3000 Seiten stark waren physisch. So, dann musste ich den Erhebungsbogen vom Test finden. War der da oder nicht? Ja, heute ist es so, es hat ein Revival gegeben, dieses Themas in den 90er Jahren, auch durch entsprechende Meta-Analysen. Und im Bereich der Negativauswahl ist das ein ganz entscheidender Punkt. Also die Leute scheitern ja nicht an ihrer mangelnden Fachlichkeit, an Defiziten in der Ausbildung, an mangelnden Sprachkenntnissen, sondern sie scheitern eher an Dimensionen ihres persönlichen Verhaltens.
Das finde ich spannend. Das kann ich nämlich selber auch bestätigen. In den Auswahlverfahren, ich habe in meinem Leben über 1000 selber begleitet, sehe ich immer, dass Gremien im Wesentlichen drauf gucken, hat eine Person einen Branchenbezug, hat die sowas schon mal gemacht, hat die eine hohe Fachlichkeit und dergleichen. Also die Dinge kommen quasi eher prioritär vor in der Anforderungserhebung. Und das Thema Persönlichkeit, naja, es soll halt jemand sein, der kommunikativ ist, der gut zuhören kann, der wertschätzend ist. Der, also diese eher floskelhaft gebrauchten Attribute höre ich da schon sehr häufig. Warum ist das eigentlich so? Also wenn Sie diese Erkenntnis ja schon früh hatten, was ist da Ihre Erklärung dafür?
Naja, es gibt ja dieses Schlagwort Hired for Ability, Fired for Personality, also die Leute wegen ihrer Fachlichkeit eingestellt und scheitern an ihrer Überfachlichkeit. Das, was Sie da sagen, ob jemand zuhören kann, rhetorisch ist, rhetorisch entsprechend beschlagen ist, Empathie rüberwachsen lässt, sage ich mal, das sind Soft Skills. Die kann man sich ganz gut antrainieren. Und vielmehr ist wichtig, wie es darunter aussieht, was dir eigentlich die Treiber für dieses Verhalten ist. Oder was die Treiber für dieses Verhalten sind, hier müssen wir im Plural bleiben. Und da kann es durchaus sein, dass das fatale Driver sind, die dazu führen. Also wenn Sie jetzt mal so sich die dunkle Triade anschauen, das sind Leute, die häufig sehr charming sind, die an der Oberfläche überzeugen. Und es gilt eben damit auch tiefer zu gehen. Also letztendlich, wir werden ja irgendwann auch mal über den oder das BIP sprechen, das ist eine erbitterter Streit, was man da besser sagt, ist letztendlich wurscht. Das Bochumer Inventar.
Wollte ich Sie auch noch fragen.
Ja, ja. Dazu gibt es sogar eine Podcast-Folge.
Aber, okay.
Da kann man sich mal 20 Sekunden informieren. Ja. Ist egal. Da ist ja die Frage, letztendlich ist das so eine hypothesengeleitete Exploration, die man damit macht. Und wo sozusagen die Innenwelt im Rahmen der Selbstbeschreibung systematisiert und gebenchmarkt wird. Also wenn ich diese Analogie aus dem Pflanzenreich mal, das haben wir alle in der Schule gelernt, brauchen darf, es ist eher so der Genotyp. Und was wir außen sehen, ist der Phänotyp.
Ja.
So, und ob welches die Motive sind, warum jemand laut im Walde singt, die können sehr unterschiedlich, sogar diametral entgegengesetzt sein. Das heißt, entweder habe ich Angst oder ich bin sehr selbstbewusst. Beides kann zu diesem Singen führen. Ne? So, und das werde ich nur in einer vertieften Beschäftigung mit der Person, indem ich eben diese Selbstsicht systematisiere und dann eben abgleiche mit der sozialen Interaktivität, ja, mit dem Verhalten in Gruppensituationen und auch vor allen Dingen mit Biografie, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, da würde ich gerne mal reingehen. Haben Sie einen Überblick, wie viel Prozent der Unternehmen bei Management-Auswahlentscheidungen eigentlich auf Eignungsdiagnostik zurückgreifen? Gibt es dazu Zahlen?
Ja, aber die Zahlen sind wenig belastbar und es gibt kaum umfassende Untersuchungen. Man versucht natürlich immer wieder an solche Dinge heranzukommen. Wir starten jetzt gerade mit einer Masterarbeit, in der wir versuchen, die 820 größten Unternehmen, jetzt sind wir hier nur bei der sogenannten freien Wirtschaft, im Dachraum zu befragen, setzen sie eigentlich Intelligenztests ein und vergleichbare Verfahren. Darüber wissen wir eigentlich fast nichts.
Intelligenztests?
Genau. Wer und wie viel die einsetzt. Also in Deutschland wird für Azubis getestet ohne Ende, weil die sonst nicht durch die Kammerprüfung kommen, ne? Weil Schulzeugnisse wenig vergleichbar, wenig belastbar sind. Die müssen lesen, schreiben, rechnen können, sonst rasseln sie da durch. Wir haben ja einzelne Ausbildungszweige, nehmen Sie mal sowas wie das Maurerhandwerk, Hoch- und Tiefbau und einzelne Lehrberufe, wo 60% der Lehrlinge zeitlebens ohne Abschluss bleiben, weil sie den Gesellenbrief nicht bekommen, weil sie eben dort so starke Defizite bei den Kulturtechniken haben.
Ja.
Wenn wir jetzt über den Managementbereich reden, da können wir natürlich beim Thema Intelligenz sagen, dass wahrscheinlich Deutschland dann nach wie vor das Entwicklungsland Nummer 1 ist. Also die Wahrscheinlichkeit.
Bei Intelligenz oder bei Intelligenztests?
Ja, das ist mit verknüpft bei Intelligenztests zunächst mal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nochmal einen Intelligenztest machen müssen als 50-jähriger Beschäftigter in Deutschland, liegt, manch einer rechnet sowas ganz genau aus, bei 0,8%. Ich meine jetzt nicht zur Frühverrentung,
ja,
in den USA bei 50%.
Okay. Und im Bereich der Eignungsdiagnostik, haben Sie da so eine Vermutung, wie viel Prozent Managemententscheidungen tatsächlich auch mit Hilfe von Eignungsdiagnostik getroffen werden?
Also wenn Sie, das kommt auf die Berater an, die Sie beauftragen. Mhm. Also die meisten Stellen, die meisten Vakanzen im ganz hohen Bereich werden ja von den 10 das dieser Welt durch multiple Interviews.
Keine Schleichwerbung.
Ja, eher ein abschreckendes Beispiel an der Stelle. Ne? Also durch multiple Interviews gemacht. Die machen mal einen Business Case oder einen Personal Case, aber die machen keine klassische Eignungsdiagnostik. Dann gibt es eben den Bereich Managementdiagnostik, wo sich in Deutschland vielleicht 2 Dutzend Personen, die sich da umtun. Es gibt auch im Forum Assessment e.V., eine Arbeitsgruppe Managementdiagnostik, die gibt es seit ungefähr 15 Jahren, da bin ich auch Mitglied, da sind 15, 20 Leute drin. Da haben sie schon die Hälfte der Leute, die in dem Bereich wirklich was tun. Da passiert eine ganze Menge. So, und die Frage ist eben, warum macht man überhaupt Managementdiagnostik? Die macht man häufig nicht routinemäßig, sondern die macht man dann, wenn es ganz, ganz wichtig wird oder Besetzungsentscheidungen schon 2-mal gescheitert sind und gesagt, so, jetzt müssen wir es ganz sicher machen. Das ist unsere letzte Patrone. Möglicherweise müssen wir den ganzen Geschäftsbereich schließen, wenn wir jetzt keine erfolgreiche Besetzung haben. Also da passiert was. Zu wie viel Prozent das der Fall ist, repräsentativ,
gibt's keine richtige,
weiß, glaube ich, kein Mensch. Mhm. Die Frage ist auch, gibt man darüber überhaupt Auskunft?
Klar. Ich wollte nochmal auf was anderes hinaus. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie ja sagen, dass quasi die Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften eigentlich eine sehr hohe Vorhersagewahrscheinlichkeit hat im Hinblick auf die Frage, passt eigentlich eine Person auf die in Rede stehende Aufgabe? Wenn man denn vorher im Rahmen der Anforderungsanalyse sich klargemacht hat, welche Persönlichkeitseigenschaften wären eigentlich besonders zielführend? Kann man das so...
Ja,
so sagen?
Das ist, würde ich unterstreichen. Es kommt dann immer ein Ja-Aber, weil die Dinge eben unglaublich komplex sind. Die Frage ist ja, welche Varianzaufklärung ich mit welcher Methode erreiche.
Ja.
Und auch bei relativ geringen Varianzaufklärungen, also zum Beispiel bei langjährigem Rauchen und irgendwann mal Auftreten von Lungenkrebs, können Sie 2% Varianz mit aufklären, ob jemand irgendwann mal Lungenkrebs bekommt und ob er über Jahrzehnte lang geraucht hat. Da würde man sagen, das ist doch relativ wenig. Dann weiß ich 98% immer noch nicht. Gleichwohl sind das sehr belastbare Zahlen, die enorme Konsequenzen haben. Und jeder Betriebswirt, jeder Volkswirt kriegt Freudentränen in den Augen, wenn sie irgendeinen Prozess um ein paar Prozentpunkte verbessern können. Wir werden damit aber nicht unfehlbar. Dazu sind die Interaktionen zu komplex. Wir haben es ja immer mit einer komplexen Interaktion persönlicher Disposition und der Situation zu tun. Und wir haben uns ja in unseren, ich sag mal, in den empirischen Humanwissenschaften über Jahrzehnte mit der Frage befasst, wie denn Varianzanteile, also ist es Anlage, ist es Umwelt, ganz trivial gesagt, also sind das innewohnende Dinge bis hin zur Genetik oder ist es die Situativität? Und die Frage ist im Grunde fast nachrangig, weil es zu einer komplexen Interaktion kommt. Heinz Schuler hat in seiner Abschiedsvorlesung in Hohenheim, das müsste so 15 Jahre her sein, ich war dankenswerterweise, konnte ich dabei sein, hat gesagt, wie ist es denn eigentlich? Ist es so, dass Gelegenheit Diebe macht? Oder ist es nicht vielmehr so, dass Diebe Gelegenheiten suchen? Und wenn man darüber mal etwas vertieft nachdenkt, ist weit übergewichtig Letzteres der Fall. Diebe suchen Gelegenheiten. Wir würden ja jetzt nun auch nicht, wenn wir hier an einem heißen Sommertag, hat hier jemand sein Auto geparkt, wir sehen das vom Bürgersteig aus und er hat die Seitenscheibe nicht runtergemacht. Ein Dieb guckt, ob in dem Wagen denn etwas ist, was man leichterdings mitnehmen könnte. Und jemand anders sieht sich um, kann man jemandem Bescheid sagen, dass da die Scheibe offen steht.
Ja, es heißt aber jetzt quasi, wenn ich den Gedanken weiterführe, würden Sie schon sagen, dass so diese Frage gerade im Bereich der Managementauswahl, also schaut auf die Persönlichkeit und schaut, was passt, ist eigentlich wesentlich. Ja? Warum machen das denn so wenige? Also ich sage mal so aus eigener Erfahrung, wir machen das, also ich mache das selber jetzt seit 20 Jahren und ich könnte es mir ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich anders vorstellen, weil man damit ja eigentlich auch auf eine Einschätzung und eine ganz wesentliche Dimension verzichtet, wenn man es nicht tut.
Also die Grundfrage ist einmal, ob etwas wie eine maximale Übelminimierung, also eine Unsicherheitsreduktion überhaupt als Intervention zulässig ist. Mhm. Also kann ich dort relativieren? Das ist ein Punkt, den wir erstmals da in diesem 87er Lehrbuch, 86 ist das gekommen, Wotterbauer und ich, da geschrieben haben. Und das ist ein entscheidender Ansatz geworden. Kann ich mich diesem entziehen, Verantwortung zu übernehmen? Bei Entscheidungen scheiden ja Möglichkeiten. Wenn ich folgenlose Forschung machen will, dann brauche ich das nicht. Ansonsten muss ich mich dort in die Bresche werfen. Warum machen wir es nicht? Wir haben in diesem Forum Assessment in der Arbeitsgruppe uns damit 4 Jahre befasst. Wir haben Interviews gemacht mit Aufsichtsräten, Aufsichtsrätinnen, wir haben mit Vorständen auch von Seiten der Arbeitnehmerschaft gesprochen. Und letztendlich wird das so deutlich nicht gesagt, aber die Leute wollen sich Entscheidungsspielräume nicht aus der Hand nehmen lassen.
Nach dem Motto, wenn das Testergebnis eigentlich darauf hindeutet, dass die Person nicht passt, ich die Person aber trotzdem will, aus welchen Gründen auch immer, will ich die trotzdem haben und mich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass das Testergebnis eigentlich nicht passt.
Wenn du diese Kandidatin passieren lässt, dann lasse ich diesen Kandidaten passieren. Das ist der eine Punkt sicher. Es nimmt mir Entscheidungs- und Handlungsspielräume. Und dann wird auch von vielen ganz ranghohen Entscheidungsträgerinnen und Trägern gesagt, die Themen sind so wichtig, als dass wir sie Personalfachleuten überlassen könnten. Das müssen wir selbst machen. Ganz ausdrücklich. Wäre ja noch schöner. Und wenn ich in einem Unternehmen zu einer Begutachtung bin, dann weiß der Personalbereich in der Regel nichts davon. Mhm. Die Aufträge kommen nicht aus dem Personalbereich in der Spitze. Und es kommt noch eins hinzu. Die Leute, die dort tätig sind. Ich war vor einigen Jahren mal bei einem Institut, großes Institut, wo der Geschäftsführer sagte, wir müssen hier stärker objektivieren. Ne? Vom Objektiv brauchen wir gar nicht zu reden. Haben sie im Fotogeschäft. Objektivieren. Also Subjektivität stärker kontrollieren. Ich möchte, dass das stärker eingesetzt wird. Ich habe dort den BIP 6F vorgestellt, der sehr niederschwellig.
Das ist der für die Führungskräfte. Ne?
Das ist ein Kompaktverfahren zur Beschreibung von Persönlichkeit für Fach- und Führungskräfte aller Art. Und dieses Verfahren hat in der Publikationsversion nur 48 Fragen. Dauert ungefähr 6-7 Minuten Bearbeitungszeit. Sehr kompakt zu machen. Und dazu gibt es auch wiederum ein Anforderungsmodul, wo man Anforderungen von Kennerinnen und Kennern der Position erhebt. So. Und da waren dann 40 Leute, seine Berater. Und die wollten das nicht. Das waren viele seniorische Berater, die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt. Und ich stand dann anschließend mit ihm und 3-4 jüngeren Frauen, die alle Psychologinnen waren. Junge Frauen waren dann zwischen 35 und 45. Die anderen waren noch sehr viel erfahrener. Und wir haben uns überlegt, warum wollen die das ums Verrecken nicht? Sie wollen ihre Deutungshoheit ungeteilt lassen. Ich weiß, wo jemand hin soll. Ich habe die Erfahrung und ich möchte das alleine tun können, ohne mich durch irgendwas behindern zu lassen. Ich bin nämlich der Experte.
Aber ich meine, wenn wir schon mal hier unter uns sind, will ich Sie mal fragen. Ich habe immer so für mich mitgenommen und so empfehle ich das auch quasi in den Besetzungsverfahren, den Gremien, mit denen ich zusammenarbeite oder wir, dass so eine Entscheidung oder so ein Ergebnis quasi eines psychometrischen Testverfahrens vielleicht 30% der Letztentscheidung ausmachen sollte. Also quasi eine weitere, sehr wesentliche Dimension quasi in einem Personalauswahlentscheidungsprozess eröffnet. Insofern hat man da ja letztlich noch ebenfalls Möglichkeiten, sich so oder so zu entscheiden. Der Vorteil beim Einsatz ist, dass man darüber weiß, dass man also die Dinge auf dem Tisch hat, dass man die Dinge ins Wort bringen kann, übrigens auch im Dialog mit Kandidatinnen und Kandidaten. Das soll ja auch darum gehen, dass man selber nochmal eine Reflexion, ein Feedback bekommt und dass keine Einbahnstraße ist. Also ich habe da sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Also ich sehe jetzt noch nicht so richtig das Problem.
Ja, 30% ist wahrscheinlich eine gute Daumenregel. Auf der anderen Seite würde das ja bedeuten, dass es sowas wie eine Conditio sine qua non nicht gibt. Also haben wir multiple Cut-offs. Kann es nicht sein, dass bestimmte Dinge dort aufgeschieden sind, die im Widerspruch zu einer positiven Besetzungsentscheidung stehen? Wo man sagen müsste, da gibt es ein Veto auf der Ebene. So, und das ist eben auch häufig, also ich mache das ja jetzt schon 40 Jahre, Managementdiagnostik, als das noch gar nicht so hieß. Das ist erst später mit einem Buch von Sages, was 1990 rausgekommen ist, hat man diesen Bereich so gemeint, das war stilprägend oder begriffsbildend. Also ich erlebe auch immer wieder, dass wenn Externe eingeschaltet werden zum Interview mit hochrangigen Kandidaten oder Kandidaten, dass die Fragen stellen, die das Gremium, dem diese Person später angehören soll, gar nicht stellen würden. Weil die Fragen sind denen viel zu unangenehm. Also da geht man häufig sehr pfleglich und nett miteinander um. Man will ja auch in Zukunft noch harmonisch oder überhaupt harmonisch zusammenarbeiten. Und dann bleibt man häufig im Seichten, in dem man nicht ertrinken kann. So, und ein externer Berater ist natürlich in der Lage, in ganz anderer Härte dort nachzufragen. Also ich predige das immer wieder.
Ist
also,
ja auch sein Job in der Regel.
Ja, eigentlich schon. Ne?
Okay. Ich will mal so ein bisschen aus der Praxis berichten. Also wenn wir Besetzungsverfahren machen, kommen häufig von Gremien oder auch von anderen Personen so die Frage, naja, also können solche Tests denn nicht manipuliert werden? Wie gehe ich mit dem Phänomen der sozialen Erwünschtheit um und dergleichen? Jetzt haben wir heute einen ausgewiesenen Experten hier. Was sagen Sie denn dazu?
Also auch das ist eine sehr gute Frage, die aber eine differenzierte Antwort benötigt. Also wenn wir im Intelligenz- und Leistungsbereich sind, sich dumm stellen kann man leicht, aber sich schlau stellen ist schwierig. Also wenn Sie da Faking vermeiden wollen, müssen Sie Intelligenztests einsetzen. Dafür würde ich immer auch ein Stück weit plädieren. Machen wir in Deutschland nicht, das haben wir vorhin schon mal thematisiert. Und wenn Sie da mit ranghohen Entscheidungsträgern darüber sprechen, also alle Länder im westlichen Wirtschaftskontext setzen solche Verfahren 10 bis 20 Mal so deutlich ein wie in Deutschland. Selbst in der Schweiz ist das ganz anders. Und Sie werden natürlich auch nirgendwo ein Land finden, wo der Personalbereich so wenig zu sagen hat wie in Deutschland. Und der befindet sich nach meiner Einschätzung seit 35 Jahren ungefähr im freien Fall. Und es geht immer noch tiefer. Und warum setzen wir für deutsche Manager keine Intelligenztests ein? Dann lautet häufig die Antwort, naja, und da sind wir bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, deutsche Manager sind eben per se intelligent im Unterschied zu anderen. Schauen Sie mal, wie wir dastehen. Ja, kann ich nur sagen, schauen Sie mal, wie wir dastehen. Das ist das eine. Und dann war die Auffassung sozial erwünscht, da kann ich doch antworten, was ich will. Also im Übrigen, die Sachen müssen transparent sein. Es geht um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das hat Grundgesetzrang. Die sogenannte Subjektqualität, die finden Sie in dem Beirat des HR-Tech-Beirates in dem Papier. Das heißt, Sie dürfen die Leute nichts fragen, was sie nicht durchschauen können, weil sie sonst von ihrer Persönlichkeit etwas preisgeben, was ihrer eigenen Kontrolle entzogen ist. Es hat gerade ja jetzt in England einen relativ aufsehenerregenden Prozess gegeben, wo eine Firma zu hohem Schadenersatz verurteilt worden ist, weil sie die Leute gefragt hat, welche Figur wären sie eigentlich am liebsten bei Star Wars? Und da hat eine Person gesagt, Darth Vader.
Darth Vader.
Ja, genau. Und da kam dann raus, eben, da ist ein Regress draus erfolgt. Also das ist Blödsinn. Das heißt, es muss transparent sein. So, und wenn es transparent ist, ist es grundsätzlich ja beeinflussbar. Das ist das Thema sozialer Erwünschtheit. Es ist aber eine Laienauffassung. Nach all dem, was wir wissen, da gibt es große Studien, vor allen Dingen aus den USA, aber auch in Deutschland von Bert Markus, dass es gibt ja drei Denkrichtungen, wozu das führt, wenn es transparent ist. Das eine ist, es macht mir die Validität kaputt. Die zweite Denkrichtung ist, es ist eigentlich egal, meldet sich aus. Und die dritte Denkrichtung ist, es befördert meine Validität sogar leicht. Die letztere trifft zu nach all dem, was wir wissen. Wer also in der Lage ist, in adäquater Form sich so zu dosieren, dass er das in der Selbststeuerung einbringt, auch in diesem Test und auch das gilt ja für jedes Interview, das gilt für die Abfassung schriftlicher Unterlagen und, für jedes Rollenspiel, was eigentlich erwartet wird, dann ist das eine Fähigkeit, die den Erfolg dieser Person auch in der tatsächlichen Position eher befördert.
Okay. Also ich hatte letztens, ich will einfach mal ein Praxisbeispiel fiktiv beschreiben. Ich hatte letztens eine Persönlichkeit, die hatte in diesem Ergebnisbericht beispielsweise vom Bochumer Inventar der berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung, wie viele Kriterien gibt es?
14 oder bis 17 Skalen, je nach Version.
So, genau, also in den 17 Skalen, nehmen wir die, waren glaube ich 10-mal volle Ausprägung mit einer 10.
So. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer als ein 6er im Lotto mit Zusatzzahl. So, und das muss man halt wissen. Ne? Man muss ein bisschen was von Statistik verstehen. So schließt sich ja jetzt unsere Argumentation. Also die erwartete Wahrscheinlichkeit für eine 10, also Standard-10-Skala, ist 2,28%. Wenn Sie jetzt also 10 mal 2,28% multiplizieren, sind Sie erstmal a priori, stimmt nicht hundertprozentig, aber näherungsweise bei der erwarteten Zahl. Also wenn Sie 6 Mal haben, sind Sie schon bei 4 Nullstellen nach dem Komma. So, das heißt, also wenn das nicht eine Person ist, die Sie ohnehin aus Film, Funk und Fernsehen kennen Und wenn die kein Superheldenkostüm trägt, dann ist das wahrscheinlich eine stark motivationsgetriebene Bearbeitung. Und dann ist das ein wichtiger Hinweis, dass entweder diese Person sich so sieht, das ist sehr unwahrscheinlich, ne? Nicht mal im Promille, sondern 1 zu x Millionen.
Ja.
Oder aber sie will dort einen bestimmten Effekt erzeugen. Und offenbar ist diese Person dann nicht in der Lage, sich adäquat so zu dosieren, dass ihr das gelingt. So, und dann kann man mal schauen, wie geht das eigentlich weiter, ne? Das heißt, sie können ein bestimmtes Profil nicht erzeugen, sondern es geht um kumulative Wahrscheinlichkeiten und da müssen alle Warnlampen angehen.
Okay. Und Sie würden also empfehlen, quasi mit der Person und mit dem Gremium dazu ins Gespräch zu gehen. Ja, und die, nehmen wir mal an, die Person würde das quasi beteuern, ja, dass sie sich so sieht und dass doch die Aussagen, die da zu bewerten wären, genauso auch aus ihrer Sicht quasi Bestand haben, sodass am Ende dann diese 10, auch von mir aus 10-mal, ja, gerechtfertigt waren.
Ja, Sie können natürlich nicht 1 zu 500 Millionen ausschließen, dass Sie diese eine Person da sitzen haben, aber im Abgleich mit der Biografie, mit der Aktenlage, mit dem Ergebnis bisheriger Qualifikationsprozesse und dergleichen mehr und auch der sozialen Interaktivität werden Sie daher wahrscheinlich ein solches Störgefühl haben, dass Sie sagen, das Risiko gehe ich nicht ein.
Vielen eignungsdiagnostischen Modellen liegt ja so ein gewisses Führungsmodell oder Führungsbild zugrunde. Wie wird das eigentlich regelmäßig angepasst? Oder wie geht man da vor, dass man sozusagen immer auch ein bisschen, wie soll ich sagen, am Puls der Zeit ist oder bleibt?
Ja, auch das ist ein komplexes Thema. Also wenn Sie, ich greife mal Ihren Begriff auf und führen etwas weiter, sowas wie ein Führungsleitbild, was sich alle Organisationen geben. Das können Sie auf der Homepage oder in der Hochglanzbroschüre nachlesen, hat häufig mit dem, was dort an Führung gelebt und durchgeführt wird, ganz, ganz wenig zu tun. Vor allen Dingen, umso höher Sie in der Hierarchieebene sind, umso weniger. Das glauben ja viele. Da würde da Führung laut Leitbild passieren. In der Regel ist das da oben nicht der Fall. Ich habe also schon Leute, Abteilungsleiter, kündigen sehen, als sie gesehen haben, wie der Vorstand mit ihrem Bereichsleiter umgeht. Das ist erstmal das eine. Und das hat ja zunächst mal zum Beispiel mit dem Führungsmotiv relativ wenig zu tun. Ne? Also Alfred Herrhausen hat mal gesagt, führen muss man wollen. Das ist gut so. Und die Frage ist natürlich auch immer, was suche ich eigentlich in der Vakanz? Also suche ich einen Schlossermeister oder suche ich einen Meisterschlosser? Und wenn ich den Meisterschlosser besetze, habe ich häufig das Problem, dass ich einen erstklassigen Fachmann verliere und eine unfähige Führungskraft gewinne. Aber nur ganz dringend führen zu wollen, reicht natürlich auch nicht. Also es kommt immer auf die Dosierung, auf die Gemengelage an. Also wenn jemand zum Beispiel unbedingt führen will, ihm fehlt es aber an Selbstbewusstsein dafür. Oder er ist hochsoziabel, er schöpft also seine Wertschätzung ganz massiv daher, dass alle anderen ihn mögen. Dann habe ich natürlich als Führungskraft im Einzelfall einen dornreichen Alltag. Es kommt also immer auf die Gesamtschau an. So, und dann kommt es natürlich auch gerade in der Management-Diagnostik an. Ich besitze irgendein Board, ein Gremium, wie auch immer. Wie sehen denn die anderen dort aus? Und wie sind die gestrickt? Was machen wir hier überhaupt? Machen wir Schokolade? Machen wir Stahl? Was tun wir hier überhaupt gemeinsam? Und in welche Sprache sprechen wir hier überhaupt? Wie gehen wir miteinander um? Bin ich in einem gottgewollten Unternehmen öffentlicher Dienst nah? Oder bin ich in einer Mühle mit sehr viel Druck, wo 60% der Beschäftigten schon Hörsturz hinter sich haben. Aber nicht, weil die alle klinisch affektiert sind, sondern da ist keiner klinisch affektiert. Der geht erst gar nicht dahin.
Okay. Das heißt also, Sie passen das Führungsbild regelmäßig an durch verschiedene...
Ja, das tut der Anwender. Ne? Also so. Die normieren natürlich, aber die Normierung wird überschätzt, weil Sie ja jetzt eine Entscheidung treffen und dann brauchen Sie sozusagen einen Referenzrahmen.
Ja. Yeah.
Und den Referenzrahmen machen Sie ja jetzt für die Leute, die da sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sich mal angucken, die europäische Spitze oder die Weltspitze in der Schwerathletik der Frauen, also Speerwerfen, Diskus, Hammerwerfen und Kugelstoßen, das sind, glaube ich, die 4 Disziplinen, da werden Sie feststellen, okay, ja, dass Sie mit den Leistungen, die Sie da im Augenblick in der Weltspitze haben, in den 80er Jahren nicht mal auf dem Provinzsportfest hätten mitreüssieren können, weil damals eben so stark gedopt wurde. Die Weltrekorde stehen ja alle. Die sind ganz woanders, als sie heute die Weltjahresbestleistungen und Olympiasiege liegen. Das heißt, wir vergleichen ja heute die Leute Miteinander.
Ja. Wie hoch ist eigentlich, jetzt nehmen wir mal den BIP oder das BIP, wie auch immer das jetzt am Ende heißt, wie hoch ist da das N?
Ja, das N ist natürlich potenziell Hunderttausende, aber Sie können, ob Sie nun mit 1200 Leuten normieren oder wie wir zuletzt mit 22.000, da ändert sich nicht mehr Wesentliches dran. Das sind so bombenfeste Zahlen, weil wir haben ja eine Sechser-Skala. Wir messen sehr, sehr zuverlässig. Das heißt, jede einzelne Frage hat einen bestimmten Schwierigkeitsgrad, sie hat eine bestimmte Streuung und sie hat eine sogenannte Trendschärfe, wie sie mit der Skala korreliert ist. Wir können ja mit keiner Frage was anfangen, die jeder gleich beantwortet. Das heißt, wenn Sie jetzt 200 Fragen mit 6 Messpunkten haben, je nachdem, was Sie da haben, haben Sie 600, 800 Messpunkte, die Sie noch beliebig zueinander kombinieren können. Das heißt, Sie haben eine unheimlich robuste Messung. Deshalb macht das auch nichts, wenn jemand mal bei einem Item sich verdaddelt. Hm. Das sieht man dann im Zweifelsfall. Ja. Also insofern können wir das alles tun. Wir können auch für alles normieren. Wir haben mal der Hamburger Senat hat vor geraumer Zeit mal ein großes Projekt und hat viel Berater viel Geld in die Hand gegeben und hat langzeitarbeitslose Akademiker versucht, wieder sozusagen in den Arbeitsmarkt zu führen. Die haben dann Coaching bekommen und so weiter. Und die Beratungsgesellschaft, die das gemacht hat, hat uns dann angesprochen, können Sie die mal normieren? Ja, hätten wir können, aber die waren alle unterschiedlich. Da macht eine Norm irgendwann auch keinen Sinn. Ne? Was sagt mir der Mittelwert, wenn ich mit den Füßen im Kühlschrank mit dem Kopf auf der Heizung liege?
Das stimmt wohl. Haben Sie eigentlich so eine Normierung für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft? Gibt's
die was? Können wir auch machen. Die Frage ist immer, wie benchmark ich das? Ne?
Ja.
Wir können auch für Sie eine Normierung machen.
Kommen wir nochmal ins Geschäft.
Ja, das können wir machen. Die Frage ist immer, will ich das überhaupt? Woran will ich eigentlich benchmarken? Also ich empfehle eigentlich immer die Gesamtgruppe der berufstätigen Fach- und Führungskräfte, weil das eine ganz robuste Sache ist.
Ja.
Ich nehme lieber immer denselben Leisten und schlag das Leder drüber und guck, wie viel überständig ist. Eine Normierung, die letztlich dazu Unterschiede wegzurechnen. Sie könnten, wenn Sie im Gedankenexperiment ganz bis zum Ende gehen, sagen, wir machen für jeden Menschen eine eigene Normierung, dann hat jeder das gleiche mittige Profil. Das wollen wir eigentlich aber noch gar nicht.
Ja. Na, aber es wäre ja schon nochmal spannend, gerade mal zu schauen. Ne? Hat quasi die Gesundheits- und Sozialwirtschaft, hat die, wie soll ich sagen, eine andere Normierung im Vergleich zur Gesamtgruppe der berufstätigen Fach- und Führungskräfte.
Ja, also da passiert natürlich was. Aber Sie wissen natürlich, dass Sie in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft sind und nehmen das sozusagen in Ihre geistige Bandbreite auf. Also wenn wir bei Leistungsorganisationen sind, Hochleistungsorganisationen, finden wir zum Beispiel die Angabe divers. Wir haben jetzt mal geguckt für die letzten 10 Jahre, wo wir das auch erheben. Das ist 0,002%. Wenn Sie in eine Stadtverwaltung einer Großstadt gehen, gehen Sie da auf 10%. Nur in der Selbstangabe. Ob das immer stimmt oder ob das aus welchem Grund das
auch so ist. Haben Sie eine Einschätzung, woran das liegt?
Ja, es akkumulieren sich eben bestimmte Leute in bestimmten Bereichen. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, da driften die Bereiche immer weiter auseinander. Also wenn Sie vor 30, 40 Jahren sagen, ich will Beamter werden, dann hat das eine ganz andere Konnotation gehabt, als wenn Sie jetzt als Hochschulabsolvent sagen, ich will Beamter werden.
Ja. Ich muss noch auf die magischen 2 Buchstaben zu sprechen kommen, die zumindest vieler Orten als magisch bezeichnet werden, KI. Welche Rolle hat denn KI, künstliche Intelligenz, in dem Thema Eignungsdiagnostik? Aktuell vielleicht?
Also bisher eigentlich noch überhaupt keine, beziehungsweise ich rede gern von sogenannter künstlicher Intelligenz.
Weil Sie denken, die Intelligenz ist nicht künstlich?
Genau, oder sagen wir so, das, was als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, ist keine Intelligenz, deshalb sogenannte, sondern das sind Riesenrechenoperationenmodellen, das ist in dem, was wir alles wissen, keine Intelligenz. Wo wir sogenannte künstliche Intelligenz haben, ist im Bereich von Vorauswahl, Analyse von Unterlagen. In der Eignungsdiagnostik selbst bisher gar nicht. Ansätze, die es dazu gab, also die gab es natürlich. Wir hatten einmal diese Sprachdiagnostik-Software, die sich im Wesentlichen als in Anführungsstrichen Schwindel erwiesen hat.
Sprachdiagnostik heißt, man spricht und daraus.
Genau, Sie telefonieren mit jemandem am Telefon 10 Minuten und dann kriegen Sie ein komplettes Profil.
Ist das ungefähr so einzuschätzen wie graphologische Gutachten?
Ja.
Bisschen besser, oder?
Ja, das kann man so nicht sagen. Mit graphologischen Gutachten können Sie gar nichts machen. Das Einzige, was Sie mit graphologischen Gutachten machen können, ist, Sie können eine Geschlechtsbestimmung durchführen, also ungefähr mit 2/3 Sicherheit, dass Sie also sagen können, hat das ein Mann oder hat das eine Frau geschrieben. Es macht aber keinen Sinn, graphologische Gutachten dazu zu machen. Ne? Es geht hier um einen zentralen Begriff. Das ist der sogenannte Begriff der Inkrementalität. Also erfahre ich was ich nicht ohnehin schon weiß oder leichter dran kommen kann.
Ja.
Sie können ja mit einer optischen Inspektion sind Sie schon bei 95% Trefferquote. was das Geschlecht angeht. Und wenn ich mir dann noch den Ausweis zeigen lasse, bin ich bei 98%. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Wenn Sie damit irgendwie Validität erzeugen können, dann über den geschriebenen Lebenslauf. Also Sie haben eine Dame, die Ihnen dann schreibt, sie hat an der LMU in München in Mathematik mit irgendeinem stochastischen Thema promoviert. Dann wissen Sie was über die Frau. Aber nur dadurch, nicht an der Art des Schreibens. Das eine war einfach ein Schwindel. Was wir jetzt teilweise haben, sind ja so Start-ups, es ist Goldgräberzeit, die dann die Leute über Gesichtsdiagnostik aufnehmen. Und da gibt es aber eben auch Hinweise, die sammeln auch viel Geld ein. Und es gibt eben häufig auch hochrangige Entscheidungsträger. Das sind dann eigentlich keine gelernten Personale, die sowas dann einkaufen.
Und dann wertet eine KI aus, sozusagen,
genau,
ist die Person.
Genau, wie die Persönlichkeitsstruktur der.
Anhand der Gesichtserkennung?
Anhand der Gesichtserkennung. Es ist aber dann rausgekommen über Experimente, dass dieselbe Person, wenn sie die anders frisieren, eine Brille aufsetzen, einen unterschiedlichen Hintergrund machen, dass das dann.
Okay, eine ganz andere Aussage hat.
Genau, beliebig manipulierbar ist. Und solche Dinge gab es ja auch, wo dann gesagt wurde, ja, die KI kann zum Beispiel erkennen, ob sie homo- oder heterosexuell sind. So, und dann war zum Beispiel der Marker, und so können sie statistische Effekte erzeugen, dass heterosexuelle Männer häufiger eine Krawatte tragen als nicht-heterosexuelle Männer. Und dadurch war das dieses Artefakt dann entstanden.
Okay, kann ich als Fliegenträger nicht so richtig was sozusagen statistisch dazu liefern. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss den Blick in die Glaskugel wagen. Wie sehen Sie denn die Zukunft für die Eignungsdiagnostik in Managemententscheidungen, von mir aus gerne mit der sogenannten künstlichen Intelligenz oder auch ohne? Wohin geht denn die Reise?
Also die Reise müsste eigentlich in Richtung höherer Effizienz gehen. Es ist ja so, dass einzelne ranghohe Entscheidungsträger, ein gut erforschter Fall ist ja der Richard Fuld, der CEO von Lehman Brothers, die mit der internationalen Finanzkrise im Grunde die ganze Welt an den Abgrund geschoben haben seinerzeit. Die eigentliche Insolvenzsumme war nur doppelt so hoch wie der Bundeshaushalt zu der Zeit. Das war gar nicht so schlimm. Aber im Grunde ist da noch mal 1000 draufgekommen.
Kam noch was dazu.
Genau, ja. So. Und wir haben eben die Situation, dass einzelne Persönlichkeiten hochproblematisch ganze Volkswirtschaften oder Nationen theoretisch vor die Wand führen können. Das muss nicht nur der kleine Mittelständler sein. Also wir werden uns schon aus Gründen der Aufwandsrentabilität, es wird in Zukunft nicht mehr so viel Brei rechnen, können wir gerade uns in Deutschland dem, glaube ich, kaum auch wirtschaftlichen Zwängen weiter so munter aus der Hüfte raus, frei nach Schnauze entziehen.
Setzen Sie eigentlich bei Ihnen am Lehrstuhl Eignungsdiagnostik ein, wenn es um Stellenbesetzung geht?
Das tun wir. Das tun wir sehr intensiv und dadurch sind wir eben auch in der Lage, Leute zu detektieren, die woanders durch den Rost gefallen sind. Also wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter eingestellt, der hat eine abgeschlossene Berufsausbildung gemacht und jahrelang in diesem Beruf, übrigens in ihrer Branche, die sie beraten, gearbeitet, hat dann angefangen, Psychologie zu studieren, auch nur mit leidlichem Erfolg, Abitur, weiß ich nicht, 3,7 oder so. Ne? Ich kann mich noch erinnern, viertes Abiturfach Religion, 4 Punkte. Da habe ich ihn dann gefragt, was muss man eigentlich da machen, dass man das kriegt. Ne?
Das ist auch eine Leistung.
Ja, im Ruhrgebiet, nicht in Paderborn oder so. Und ja, wir machen auch Intelligenztests und konnten den als Hochleister identifizieren. Wir haben den eingestellt und entwickelt sich glänzend. Und das ist bisher natürlich nie passiert. Ne?
Wie oft machen Sie selber eigentlich solche Testverfahren?
Selber teilnehmen?
Ja, für sich selber.
Also am BIP nehme ich immer wieder teil. Das Letzte, was habe ich als Letztes bearbeitet? Wir sind bei einem Resilienzfragebogen, Burnout-Fragebogen. Also ich mache sowas im Grunde im Monat mehrfach. Wir haben auch zum Beispiel einen Fragebogen, wo Sie Ihr Automobilistencluster mit.
Ja, was?
Automobilistencluster mit bestimmen können. Das Ding heißt FAHR, F-A-H-R, Fragebogen zur automobilen Handlungsregulation. Können Sie gerne kostenlos teilnehmen, haben schon Zehntausende gemacht. Mache ich auch immer wieder und wir shapen solche Sachen. Also ich nehme an solchen Sachen häufig teil, an Fragebogenverfahren. Wo ich nicht mehr so häufig teilnehme, das habe ich früher mit den Studierenden im Praktikum gemacht, sind Intelligenzverfahren, weil da geht es auch immer sehr stark um Speed. Und da bin ich jetzt einfach langsam. Ne? Früher habe ich immer den Kopf hochgenommen und habe mir angeguckt, wie lange die anderen noch arbeiten. Mittlerweile nehme ich den Kopf hoch und sehe, die sind alle fertig.
Okay. Okay, ganz herzlichen Dank
Sehr gerne.
Dieses sehr inspirierende Gespräch. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sage ganz herzlichen Dank an Sie, lieber Dr. Hossip. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt CONTALK – Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. CONTALK.